Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Erfolg ist ja eines der Zauberwörter unserer Zeit und krachend zu scheitern ist da eigentlich nicht vorgesehen. Dabei liegt oft im Fehler der einzige Weg zu etwas wirklich Neuem. Das und vieles mehr zeigt jetzt die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Neue Rundschau. Ihr Herausgeber und einer der Autoren sind gleich bei uns hier zu Gast. Aus Fehlern wird man klug, das kriegt eigentlich jeder irgendwann mal schon als Kind gesagt und auch wenn man das dann blöd findet, wenn man vielleicht gerade eine 5 in Mathe kassiert hat, es stimmt einfach. Sterneköche erzählen, wie sie aus misslungenen Kochversuchen ihre Klassiker kreiert haben. Es gibt Fuck-up-Nights, bei denen jeder seine ärgsten Fehler vor einem anteilnehmenden Publikum ausbreitet und jetzt zeigt auch die Literaturzeitschrift Neue Rundschau, was alles aus dem Scheitern an Schönem entstehen kann. Herausgeber ist der Verleger Sebastian Guggolz. Er ist jetzt hier und der Schriftsteller Roman Ehrlich, Autor verschiedener Romane wie Malais und Videotime, mit dem er auch im vergangenen Jahr für den Wilhelm-Raabe-Preis nominiert war. Hallo, Sie beide, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Sie sind ja beide von außen gesehen eigentlich ziemlich erfolgreich als Verleger und Autor. Da fragt man sich als erstes, was hat Sie eigentlich daran interessiert, sich ausgerechnet jetzt mit Flops und Misslingen, Sackgassen aufhören, so sind die Stichworte dieses Hefts. Warum wollten Sie sich damit beschäftigen?
Also ich habe mich das auch gefragt in Vorbereitung, wie wir eigentlich darauf gekommen sind und ich konnte es nicht mehr ganz eruieren. Also mit Albert Henrichs, mit dem ich das zusammen herausgegeben habe, ein Lektoratskollege beim S. Fischer Verlag, kamen wir irgendwie im Gespräch auf Flops und dann kam eben auch relativ schnell der Punkt, dass wir festgestellt haben, eigentlich ist das immer ein Erzählen über das Scheitern, ein nachträgliches. Also das war das, was uns interessiert hat, eigentlich im Kern. Wie wird das eigentlich erzählt? Also weil auch das, was Sie gerade aufgezählt haben, diese Fuck-up-Nights, glaube ich, heißen die, wo man sein Scheitern erzählt, das ist ja dann, da ist ja das schon längst zur Anekdote geronnen. Und genau das wollten wir so ein bisschen aufbrechen. Also wir wollten einerseits diese Anekdoten zulassen und andererseits aber, und das haben wir eben vermutet von Anfang an, auch so eine Art existenziellen Urgrund des Scheiterns, also so ein anderes Scheitern in den Blick nehmen.
Was ist denn das andere Scheitern? Was meinen Sie damit, mit dem existenziellen Urgrund?
Also ich würde sagen, dass es in vielen dieser Texte sind das ja die Biografien, die dann einen anderen Weg genommen haben. Also und dann ist Scheitern ist wahrscheinlich auch nicht, wir haben ja Scheitern auch wohlweislich nicht mit auf den Titel genommen.
Ich nehme es jetzt dauernd.
Sehr gut. Weil wir eben die verschiedenen Wege und die verschiedenen Deutungswege von Scheitern beziehungsweise etwas beenden, etwas aufhören, einen anderen Weg einschlagen, die wollten wir stärken, damit es nicht so aussieht wie nicht geklappt. Dann gehen wir einen anderen Weg, sondern dass das Scheitern oder das Nichtgelingen andere Räume öffnet und andere Türen öffnet. Also das ist das Existenzielle, würde ich sagen. Und dann das Anekdotische, also das grenzt natürlich aneinander. Das Anekdotische ist aber natürlich auch schön, muss man sagen.
Und wie ging es Ihnen, Roman Ehrlich? Hat Sie das Thema sofort angesprochen? Hat da gleich was geklingelt?
Ja, also das ist auf jeden Fall mir sehr verwandtes und bekanntes Phänomen und auch eines, über das man beim Schreiben, glaube ich, einfach permanent nachdenkt. Also das ist eigentlich ja auch dem Schreiben schon wie eingebaut, würde ich sagen. Also einerseits die Erwartung, dass es immer auch misslingen kann oder scheitern kann und andererseits natürlich auch, dass jeder Text, wenn er dann fertig ist und veröffentlicht ist, eigentlich auch eine Form des Scheiterns selbst ist, nämlich so der Vorstellung, die man sich vorher gemacht hat, an der Wirklichkeit dessen, was man tatsächlich dann aufschreiben konnte.
Hm. Aber ist das nicht auch da, wo es nicht geklappt hat? Ich hatte mal einen Freund, der war Komponist und der hat immer gesagt, wenn er ein altes Stück fertig hatte, dass da was nicht funktioniert hat. Und genau da geht es dann weiter. Also das löst man dann im nächsten Projekt einfach. Man nimmt die Fehler sozusagen mit.
Genau, also für mich ist es eigentlich immer ganz, ganz elementar wichtig, wenn ich an einem Buch schreibe und ich merke, es kommt zum Ende, um es dann überhaupt beenden zu können, muss ich mir eigentlich schon das nächste vorstellen, was dann all das kann, was das, an dem ich gerade sitze, offensichtlich noch nicht leisten kann oder so.
Und als Motiv ist das ja eigentlich auch so das Thema in der Literatur, weil kein Mensch interessiert sich ja ernsthaft dafür, über hunderte von Seiten zum Beispiel zu lesen, wie gelungen alles ist und wie glücklich irgendwelche Leute sind, oder?
Ja, da gibt es manche Beispiele. Der Nachsommer von Adalbert Stifter, der wäre da so ein Beispiel. Ich finde das auch ganz interessant, weil ich habe jetzt auch gerade weiter versucht, drüber nachzudenken. Es gibt, die Texte handeln ja von sehr vielem und zum Beispiel der Text von Maria Christina Piwowarski, der handelt ja auch genau davon, wie sich aus dem Scheitern, also sie nimmt das Bild des Scheits, wovon sich dann das Scheitern sozusagen abspaltet, wie sich dann aber die gelungene Geschichte am Schluss ja doch herausschält. Also das Scheitern ist vielleicht auch notwendige Bedingung für das Gelingen, also so wie es jetzt eben gerade auch mit dem Schreiben war. Und zu der Frage mit dem Roman wollte ich noch sagen, in dem Text von Angelika Klammer ist ein sehr schönes Zitat von Virginia Woolf, die sagt, die schreibt in einem Brief an Vita Sackville-West: Ich versichere dir, all meine Romane waren erstklassig, bevor sie geschrieben wurden.
Das fand ich auch sehr schön. Da habe ich mir auch aus dem Text von der Lektorin und Autorin Angelika Klammer aufgeschrieben, dass sie eben schreibt, das Gelingen sei ja eigentlich die Ausnahme. Aber wir leben ja in Zeiten, wo das gar nicht vorkommen soll. Eigentlich soll ja immer alles glatt laufen.
Das Scheitern soll nicht vorkommen.
Ja, eigentlich sind wir so eine Leistungsgesellschaft, in der am besten alle erfolgreich sind und immer nur Glück haben.
Ja, also das ist, glaube ich, auch so. Und also was ich auch finde, was sich aus den Texten oder aus der Vielstimmigkeit der Texte herausschält, ist auch eben ganz eindeutig die Tatsache, dass das Scheitern immer Teil einer Erzählung ist, also das Scheitern und das Gelingen. Also es ist die Frage, bei Angelika Klammer spielt der Faktor der Zeit ja auch eine große Rolle. Also es ist immer auch die Frage, wann man sich das anschaut. Und das Scheitern oder das Misslingen kann man dann eben als Etappe auf dem Weg zum Gelingen so sehen. Also der Faktor der Zeit spielt eine Rolle, aber auch immer die Frage, wie reden wir über bestimmte Dinge? Und das finde ich schon schön an den Texten. Das haben wir auch immer mitgegeben. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also dass es nicht einfach nur die Geschichte von Trübsal und von Scheitern sein soll, sondern eben auch die Frage, was eröffnet das eigentlich? Weil davon bin ich fest überzeugt, dass das mit in diesem Bild des Herausschälens, dass ein Irrweg einen anderen Weg ja dann wieder öffnet oder frei macht.
Und Roman Ehrlich, hatten Sie gleich eine Idee, worüber Sie schreiben wollen?
Also an mich ist ja mit der Heftidee Albert Henrichs herangetreten, gleichzeitig auch mit der Frage, ob ich nicht etwas machen möchte über meinen Roman Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens, in dem es ja um ein misslingendes, scheiterndes Filmprojekt geht. Und vielleicht eben so, wie ich heute zu diesem Buch stehe, zu dieser Geschichte stehe, zu diesem Scheitern in dem Buch und was sich daraus vielleicht noch ergeben hat. Und dachte dann aber, nee, das ist mir irgendwie zu lang her. Also ich meine, ich mag das Buch noch immer und ich bin überzeugt davon, dass das eigentlich auch eine ganz gute Geschichte des Scheiterns ist da drin. Aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, ich will das jetzt nochmal aufrollen oder darüber nochmal so nachträglich nachdenken und wollte dann eigentlich eher irgendwie was Unmittelbareres haben und habe dann jetzt eine Erzählung geschrieben, die eigentlich eher so das Scheitern und das Misslingen wirklich so als Bewusstseinsprozess versucht darzustellen. Also es ist wirklich so eine Situation in einem Club nach einem Konzert, wo eigentlich würde ich sagen, das Scheitern der Vorstellung an der Wirklichkeit ausgestellt ist. Also es geht da um eine Person, die durch einen Blickkontakt dazu animiert wird, so eine Anbahnung einzuleiten, Kontakt aufzunehmen und dann auf dem Weg hin zu der Person, mit der sie da Blickkontakt hatte, eigentlich immer in stärkere Zweifel gerät, ob sie das überhaupt wird leisten können, da dann zu interagieren, lustig zu sein und dass das dann auch tatsächlich zu dem führt, was sich ja alle Beteiligten offensichtlich erwarten.
Ja, das ist ein sehr schöner Text, finde ich, den Sie da geschrieben haben. Und ich habe ihn auch ein bisschen so gelesen, als ob es da eben um ja, Missverstehen in Kommunikation oder in kommunikativen Situationen an sich geht. Das ist doch sowieso eigentlich ein ständiges Scheitern, oder?
Ja, genau. Also ich würde sagen, es geht auf jeden Fall um das, was wir immer hineinprojizieren in unsere Interaktionen, aber auch so das Selbstbild, das wie man gerne auftreten würde in der Öffentlichkeit und auch davon abgeleitet ein bisschen so das Bedürfnis, am liebsten eigentlich so in den eigenen Vorstellungen bleiben zu können und sich einfach alles nur ganz schön auszumalen in den vertrauten Farben der eigenen Fantasie und darin unbeschadet sozusagen durchs Leben zu kommen. Und dass das natürlich nicht gehen kann, ist
Aber da ist Literatur ja, finde ich, auch, oder Sebastian Gogols, ganz schön tröstlich, dass man eben da sowas erfährt, dass andere auch dauernd mit sich hadern, mit ihren Fehlern, mit ihren Flops und Pleiten, Pech und Pannen. Das ist schon schön.
Ja, und in der Literatur ist das Scheitern und der Verfall als Thema ja ein sehr populäres und auch ein sehr gerne gelesenes. Ich weise auch kurz im Vorwort darauf hin, im Editorial, dass die Buddenbrooks zum Beispiel, der große deutsche Roman, heißt auch Der Verfall einer Familie. Und also ich würde aber gerne noch einmal kurz auf dieses existenzielle Scheitern zurückkommen, weil sonst, also das war uns ganz wichtig, dass es eben nicht nur anekdotisch ist. Und deswegen haben wir auch versucht, zum Beispiel einen Text oder haben wir einen Text reingenommen von Olga Radetzkaya, von der Übersetzerin aus dem Russischen, die darüber schreibt, wie das ist, wenn eine ganze Sprache scheitert sozusagen, also auf den Punkt gebracht, die aus dem Russischen übersetzt, und sie schreibt darüber, was das in der heutigen Zeit bedeuten kann. Also das Scheitern oder das Misslingen oder auch diese Sackgassen sind eben nicht immer nur biografische, dass man an einem Punkt irgendwas nicht geschafft hat, was man sich vorgestellt hat, sondern können einem auch von außen zustoßen oder können einfach einem so zustoßen, dass etwas an ein Ende kommt oder dass etwas so nicht mehr weitergeht. Und diese Knotenpunkte, also das Scheitern oder das Eingeständnis des Scheiterns, ist immer auch so eine Art Knotenpunkt oder so eine Art Marker.
Wendepunkt,
auch, genau. Ja. Und das ist natürlich das, was es auch für die Literatur hochinteressant macht, würde ich sagen.
Aber Sie haben auch eine Autorin drin, die offenbar gar nicht verstanden hat, dass sie in vielleicht aus Perspektive von anderen eben gescheitert oder misslungene Texte geschrieben hat. Friederike Kempner, was stellen Sie uns die mal vor? Das finde ich ist auch ein schöner Beitrag in dem Heft.
Ja, das zieht sich so ein bisschen durch das Heft. Das sind Gedichte von Friederike Kempner, die eine der großen, also großen im Sinne von erfolgreichen Lyrikerinnen des ausgehenden 19. und dann ganz frühen oder bis fast ins 20. Jahrhundert hinein. Und Friederike Kempner hatte riesige Erfolge. Also vielleicht ist sie ein bisschen das, was man, das ist, hört sich jetzt gemein an, so was man sich unter Volksmusik vorstellt. Also das hatte was, was die Massen ansprach. Das hatte was, was die Leute mitriss und begeisterte und zu großen Käufen veranlasste. Das ist aber, wenn man das auf einer ästhetischen Sicht anschaut, eindeutig nicht gelungen. Und die Frage oder dieses Spannungsfeld des Erfolgs und des Misserfolgs, in dem sie dann stand, ich weiß gar nicht, ob sie sich selbst als gescheitert empfunden hat. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich nehme das mal nicht an. Und ich weiß auch nicht, ob das eine Übergriffigkeit ist, dass ich in meiner Einführung sie als gescheitert dann auch bezeichne. Weil das, was da entsteht, wenn man dieses ästhetische Scheitern mal hinten ansteht, ist eine große Geschichte, finde ich. Und ist auch eine anrührende Geschichte. Und wenn man sich auf diese Gedichte einlässt, die eben keine versierten, ausgefeilten sind, dann entwickeln die eine eigene Schönheit. Also dann entwickeln die eine eigene Kraft und eine eigene Stärke und auch eine eigene, also dieses Unverdrossene war auch was mich wahnsinnig daran gereizt hat.
Also es liegt auch an der Perspektive, aber Sie wollten gerade was sagen, Robin.
Ja, ich frage mich gerade, ob du weißt, ob sie das rezipiert hat zu ihren Lebzeiten, dass so die Kollegen aus der Hochkultur so auf sie herabgeschaut haben.
Ja, das hat sie wahrgenommen, darauf hat sie dann auch reagiert und hat immer, aber dann, also das ist auch ein Motiv, was man heute, glaube ich, auch kennt, immer direkt an ihr Publikum gesprochen. Also sie hat dann einfach ihre Unterstützer angesprochen und hat denen gesagt, dass sie gekränkt war oder dass sie das belastet, aber sie hat unverdrossen weitergemacht. Und das finde ich eine ganz große Qualität. Das Scheitern zu überstehen oder das Scheitern auszuhalten und weiterzumachen, ich glaube, das ist die eigentliche Kunst.
Woran merkt man denn überhaupt, das fragt man sich ja auch, wenn man Literaturkritiken schreibt, immer wieder, ob ein Text nicht gelungen ist oder eben gescheitert. Wie merken Sie das, Roman Ehrlich, dass jetzt ein Text nicht läuft?
Also beim Schreiben, bevor er veröffentlicht ist, gibt es oft Punkte, wo es einfach ganz klar ist, dass es da so nicht weitergehen kann. Also ich habe auch so, mein allererster Versuch, einen Roman zu schreiben, ist auch gescheitert. Darüber hätte ich auch hier einen Text schreiben können. Und da war dann irgendwann klar, es ist einfach nicht möglich, daran weiterzumachen, weil es einfach niemals die nötige Festigkeit oder Konsistenz oder halt irgendwie das nötige Gerüst da irgendwie gab, an dem man sich halten konnte und an das man noch mehr anbauen hätte können. Es fiel alles immer wieder zu so einem Haufen zusammen. Und das musste ich dann irgendwann mal in einem dann doch für mich auch befreienden Akt so einen großen Papierstapel in eine Tonne werfen und verabschieden, um dann eben das nächste machen zu können im Wissen, wie es auf jeden Fall nicht funktionieren würde. Und aber was so die publizierten Texte angeht, das finde ich schon irgendwie nochmal eine andere interessante Frage, weil das sind ja subjektive Urteile. Also das dachte ich mir auch, als ich das gelesen habe, hier mit Friederike Kempner im Vorwort und in deiner Einführung. Das ist ja absolut subjektiv zu sagen, diese Gedichte seien gescheiterte, weil das ja nur dann ein ästhetisches Kriterium ist, das da angelegt wird. Und also sie hatte ja Erfolg in ihrem Publikum. Die Texte sind tatsächlich geschrieben worden, erschienen. Also da ist es ja dann eigentlich gar nicht mehr zu sagen.
Ja, es ist eben eine Frage der Perspektive ja auch. Es ist ja auch nochmal was ganz anderes, wenn man selbst das Gefühl hat, man ist mit irgendwas erfolglos gescheitert. Das tut ja oft auch weh. Aber andererseits macht es wahnsinnig Spaß, sogar Leuten beim Scheitern zuschauen. Davon leben ja alle Komödien. Und es gibt diese Metapher des Schiffbruchs mit Zuschauer von Blumenberg, dass wir da eben auch einen ästhetischen Genuss daraus ziehen können. Das finde ich ist auch eine ganz interessante Diskrepanz.
Ja, genau. Und ich meine, bei Blumenberg ist es ja auch wirklich dieses Zusammenspiel von die einen fahren aus auf den Schiffen, um das Neue zu entdecken und das irgendwie vielleicht auch dann beschreiben zu können, was man noch nicht gesehen hat und was noch nicht beschrieben wurde und setzen sich der Gefahr des Scheiterns aus. Und die anderen bleiben an Land in Sicherheit, schauen den Ausfahrenden nach und freuen sich dann auch so ein bisschen, wenn die scheitern und wenn deren Schiffe untergehen, weil sie dann bestätigt sind in ihrer Entscheidung, an Land zu bleiben und in Sicherheit zu bleiben. Wo allerdings natürlich eben das Neue und das Andere und das Besondere gar nicht mehr beschrieben werden kann von da aus.
Ja, und es gibt auch einen Text, der ist relativ am Ende, von Wolfgang Hegewald, der über seine Schriftstellerbiografie schreibt, den ich da unter diesem Aspekt auch ganz interessant finde, der sich dann damit auseinandersetzt, weil er ist ein faktisch, wenn man die Verkaufszahlen anschaut, gescheiterter, aber er blickt auf eine fast 30 Jahre oder eine gut 30 Jahre lange Schriftstellerkarriere zurück. Und also das heißt, die Diskrepanz, die dann zwischen dem eigenen Empfinden und vielleicht dem äußeren Blick entsteht, das ist genau das, finde ich, was diese Texte auch oder was darüber nachdenken dann auch so interessant macht, dass es eine Frage der Perspektive, eine Frage des Zeitpunkts und eine Frage des Standpunkts eben ist.
Also Scheitern, spannend dargestellt in der neuen Rundschau. Sebastian Gogolz und Roman Ehrlich, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Und die neue Ausgabe der Frankfurter Rundschau, die Sebastian Gogolz herausgegeben hat, zum Thema Flops misslingen, Sackgassen aufhören, ist beim S. Fischer Verlag erschienen für 17 Euro. Und sie heißt natürlich nicht Frankfurter Rundschau, sondern neue Rundschau, auch wieder gescheitert, musste jetzt eigentlich sein.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Tor! Oh, what a superb goal by Joachim Streich.
Achim Streich, Idol des FC Hansa Rostock, war Rekordschütze und einer der erfolgreichsten Stürmer der DDR. Anlässlich des 60-jährigen Clubjubiläums des FC Hansa liest Peter Wawerzinek morgen aus seinem Buch Streich, der Achim. Und wie es sich für einen guten Wawerzinek gehört, geht es in diesem Roman mitnichten darum, wie man ein guter Fußballspieler oder ein guter Fan wird, sondern darum, was gute Freunde ausmacht.
Genau diese Zustände muss man beim Schreiben erreichen, dass man vom Kurs abkommt und mal so kleine Abwege macht und wieder zurückkommt zum Hauptthema und zum Erzählstrang. Das liebe ich zum Beispiel an meiner Arbeit, dass ich immer wieder auch ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten finde.
Streich, der Achim. Peter Wawerzinek liest morgen Abend in der Kunsthalle in Rostock. Bereits als Kind sieht Tian Sela seinen ersten Toten. Einen Soldaten, der vor seinen Augen von einem Scharfschützen erschossen wird. Seine traumatischen Erfahrungen im Bosnienkrieg hat der Schriftsteller in dem autobiografischen Roman Radio Sarajevo verarbeitet. Morgen liest er daraus in Neuberg.
Als die ersten Raketen durch die Straßenfluchten schossen und es die ersten Explosionen gab, diese Erkenntnis, oh Gott, jetzt ist wirklich Krieg, es herrscht Krieg. Ich erinnere mich ganz genau, dass ich das so als Kind irgendwie begriffen habe auf einmal und nicht wusste, was ich darüber empfinden soll, ob ich Angst haben soll oder ob ich es irgendwie aufregend finden soll.
Der Bachmann-Preisträger Tijan Sela liest aus Radio Sarajevo, morgen Abend in der Buchhandlung Büchermeer in Neuberg. Das beschauliche Lichtenberg im Osten von Berlin hat es Michael Ross angetan. Hier arbeitet der preisgekrönte Comic-Künstler als Aushilfslehrer und beschließt, einen Lichtenberg-Krimi für junge Erwachsene zu zeichnen. Es gibt nur ein Problem.
Das ist ja wirklich eines der normalsten Viertel, was man sich vorstellen kann. Es ist so völlig friedliches Alltagsleben.
Dann tauchen die Meldungen auf von vietnamesischen Einwanderern, die in einem LKW in England erstickt sind. Die Handydaten belegen, wenige Tage zuvor waren sie noch in Lichtenberg, einem Drehkreuz des Menschenhandels. Zwischen Berliner Plattenbau und Schrebergärten, zwischen Film Noir und Manga, siedelt Michael Ross seinen furiosen Thriller Der verkehrte Himmel an. Morgen Abend stellt er ihn im Klingspor-Museum in Offenbach vor.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Witches, Bitches, It Girls, so heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen. Untertitel: Wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen. Geschrieben hat es die Journalistin Rebecca Endler, die vor 4 Jahren schon mal ein Buch über patriarchales Design geschrieben hat. Ihr neues Werk jetzt hat Susanne Billig für uns gelesen. Dieser Titel da, dieser Dreischritt: Witches, Bitches, It Girls, wie das zusammenhängt, erschließt sich mir jetzt nicht so direkt. Worum geht's denn eigentlich dabei?
Ja, das ist so ein bisschen ein wilder Mix. Danach klingt der Titel und das Buch ist es auch. Also die Autorin vertieft sich hier in die Welt der frauenfeindlichen Mythen, wofür eben die titelgebenden Hexen und Schlampen und angeblich sämtlich schrecklich dummen Influencerinnen so prototypisch stehen sollen. Sie möchte zeigen in dem Buch, wie tief so Anti-Frauen-Mythen in den verschiedensten Bereichen unsere Gesellschaft prägen. Also wie sie aus patriarchalen Strukturen hervorgehen und umgekehrt diese Strukturen auch neu schaffen und festigen und wie solche Mythen vor allen Dingen in unsere Wahrnehmungen einsickern.
Das klang jetzt noch ein bisschen theoretisch für mich. Wie macht sie das genau?
Ja, sie hat einen tollen Stil. Das ist auch so das prägende Merkmal dieses Buches. Sie schreibt super aufgeräumt, sehr wach, sehr engagiert, hat ein hohes Tempo, hat unendlich viele Quellen studiert. Und was mir vor allem imponiert, ist, dass sie so sicher balanciert zwischen Literaturwissenschaft und Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft und, was natürlich viel Spaß in die Lektüre bringt, jeder Menge Popkultur. Also das Buch und gerade eben dieser wilde Mix macht das Buch teils witzig, teils sehr ernst, nachdenklich, kämpferisch auch. Alle Tonarten sind dabei. Die feministischen Thesen sind nicht brandneu, muss man sagen, aber die Autorin fasst das in aktuelle Sprache und heutiges Lebensgefühl.
Und was hat sie da noch für alles für Aspekte drin und Unterthemen?
Also den Auftakt bilden Betrachtungen über den Begriff der Normalität. Spätestens seit die AfD geworben hat mit diesem Spruch Deutschland aber normal, sollte die Fragwürdigkeit und die Sprengkraft dieses Wortes eigentlich allen klar geworden sein, sagt Rebecca Endler. Denn was eben als normal gilt, das ist nicht naturgegeben, auch wenn das Wort das insinuiert, sondern das Denken dahinter unterwirft Menschen uns in unserer geistigen Vielfalt, unserer körperlichen Vielfalt, einer künstlichen Ordnung, um Wertehierarchien aufzustellen. Im Extremfall kann man da an die Köpfe vermessenden Nazi-Ärzte denken. Aber die Autorin findet eben viele aktuelle Beispiele. Mich beeindruckt da immer wieder die hanebüchene Ignoranz der Medizin gegenüber Strukturen der weiblichen Anatomie. Noch nach Erscheinen dieses Buches konnte man ja vor kurzem lesen, dass es im Jahr 2025 Neuentdeckungen gibt, was die grundlegende Anatomie der weiblichen Eierstöcke angeht. Das ist wirklich unglaublich. Und von diesem Thema aus wandert sie dann zum Male Gaze, dem männlich dominierten Blick in der Kunst, in den Medien, der Alltagskultur. Und da ist eins der vielen Beispiele, mit denen sie sich dann ausführlich befasst, die massenhaft in den Krimis umherliegenden, halbnackten jungen Frauen. Da sagt sie, vor allem True Crime eignet sich perfekt, um die Frau am besten als ein junges, weißes Cis-Exemplar zu retten. Was bleibt ausgespart? Da muss man drüber nachdenken. Ausgespart bleiben die vielen anderen weiblichen Opfer von Gewalt, solche, die weniger lasziv im Wald zu drapieren wären und auch viel komplizierter zu retten. Vielleicht eher durch sozialpolitische Reformen als edle Kommissare.
Und macht sie denn auch eine Ursache davon aus? Also wer ist quasi schuld dran? Die Männer? Oder wen macht sie da aus?
Sie nimmt eher die subtilen Strukturen, die dafür sorgen, in ihrem Buch in den Blick. Das ist ja eben die Macht der Mythen, dass wir sie oft als solche kaum wahrnehmen und uns sogar selbst zu eigen machen. Aus Ignoranz, aus Denkfaulheit. Und das kann natürlich auch Frauen befallen. Wenn Frauen zum Beispiel so ein beliebter Topos von Stutenbissigkeit reden, dann bedienen sie frauenfeindliche Mythen. Und mir gefällt an dem Buch, dass Rebecca Entler sich ausführlich auch mit internalisierter Frauenfeindlichkeit befasst in einem Kapitel. Und sehr offen auch über eigene Prägungen, Vorurteile, Unsicherheiten, auch eigene innere Körpernormen spricht. Sie scheut sich auch nicht, Frauen zu kritisieren. Also im Buch namentlich Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer für ihre Propaganda gegen Transmenschen. Und sie machen sich da gemein mit Kräften, deren Menschenfeindlichkeit man vollends entfesselt zunehmend in den USA beobachten kann, in Ungarn oder in full-blown diktatorischen Regimen wie Russland.
Also offenbar ist sie auch empört, verpackt das aber einigermaßen freundlich. Hat sie denn auch irgendeine Idee, wie man das alles verbessern oder ändern kann?
Ja, sie ist ja in dem Buch mit unseren inneren Welten befasst und wir Menschen sind versessen auf Geschichten. Da geht sie so hin am Ende des Buches und wir dürfen eben auch die Macht neuer Geschichten, besserer Geschichten nicht unterschätzen, weil wir damit auch wieder Wirklichkeit neu strukturieren können. Wenn wir uns zum Beispiel an Frauen erinnern, die aus der Geschichte getilgt worden sind, die Erfinderin Brownie Wise, die Architektin Eileen Gray, verschwunden aus dem öffentlichen Gedächtnis, weil männliche Kollegen sich deren Leistungen angeeignet haben. Wenn wir die wieder hervorholen, machen wir einen großen Schritt in diese Richtung. Und was sie noch betont am Ende ist die große Bedeutung des Zusammenstehens, gerade angesichts des bedrohlichen Rechtsrucks. Und sie schreibt dann ganz am Ende, nicht ganz ohne Pathos, aber auch eben nicht ganz verkehrt, der Funke Hoffnung, der durch das Dunkle blitzt, er liegt im Kollektiv.
Sehr schön, Susanne Billig, über das neue Buch von Rebecca Entler. Witches, Bitches, It Girls, wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen. Erschienen ist dieses Buch beim Rowohlt Verlag. Es hat 464 Seiten und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Hanna Dremel. Ich wohne seit 4 Jahren in Augsburg. Mit 2 kleinen Kindern habe ich nicht so viel Zeit zum Lesen, aber ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das doch immer mal wieder schaffe. Und gerade gestern habe ich von Isabel Allende Die Insel unter dem Meer fertig gelesen. Isabel Allende schreibt einfach richtig toll und ist eine Geschichte über Sklaven im 18. Jahrhundert in der Karibik. Letztendlich beschreibt es die Situation einer Sklavin auf einer Zuckerrohrfarm und wie sich die Sklavenaufstände entwickeln. Ja, wie Allende mal ist, sie hat viele historische Fakten, die sie aber in einer Geschichte umwandelt und dann letztendlich ist es ein Roman, aber mit vielen historischen Fakten. Also ich habe schon viele Bücher von Isabel Allende gelesen und das war so ein neues, das ich mal beim Papa im Regal gefunden habe.
Hanna Dremel liest in Augsburg Die Insel unter dem Meer von Isabel Allende. Erschienen ist dieses Buch beim Suhrkamp Verlag als Taschenbuch, dort zu haben für 12 Euro und übersetzt hat es im Übrigen Svenja Becker. Zum Literaturbetrieb, da gehören ja nicht nur seriöse Buchbesprechungen und Debatten, sondern auch Klatsch und Tratsch. Und damit arbeitet ein ziemlich erfolgreicher Instagram-Kanal, der sich das literarische Quarktett nennt, anhand von Memes. Das sind so witzige Bilder mit passenden Unterschriften. Und dieser Kanal, der hat eine ziemlich große Fangemeinde, fast 6000 Follower. Und darunter sind auch alle großen Verlage, viele Autoren und Leserinnen. Wer hinter dem literarischen Quartett steckt, das ist nicht bekannt, da wird natürlich viel drüber spekuliert, aber wir haben es trotzdem heute hier in Person eines Mittelmanns, sozusagen Leif Greinus, Verleger von Woland und Quist, ist hierher gekommen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Warum ist das eigentlich so eine geheime Sache, dass man jetzt gar nicht weiß, sind Sie es doch oder wer steckt eigentlich hinter dieser Sache?
Also ich weiß es auch nicht und finde es gut, dass ich es nicht weiß. Ich habe selber auch einen Autor, der auch nur Pseudonym schreibt und von dem ich nicht weiß, wer da wirklich dahinter steckt. Wenn jemand für sich entscheidet, nicht präsent sein zu wollen, finde ich das gut. Und das ist ja auch gleichzeitig ein Spiel, weil viele Dinge, die dort stattfinden, hängen damit zusammen, dass die Identität versucht wird aufzulösen. Und ich finde das gut, das kann gerne ein Weilchen so bleiben, aber ich kann sagen, ich bin es nicht.
Aber das gehört dann quasi auch schon, wenn Sie sagen, das Rätseln gehört dazu, ist quasi Geheimhaltung Teil der Identität.
Ja, weil man natürlich auch an Informationen rankommt, an die man nicht rankommen würde, wenn die Identität klar wäre. Also es ist sozusagen auch Teil des Handwerks. ja, und es ist einfach gut, wenn man das nicht weiß und weiter damit spielen kann. Wer könnte es sein?
Jetzt heißt das ja schon im Namen, klingt ja schon an, dass sich das auch so ein bisschen über diesen etablierten Literaturbetrieb lustig macht, statt literarisches Quartett. Das ist ja so ein Urgestein der deutschen Literaturfernsehgeschichte. Hier haben wir hier literarisches Quartett. Ist das, zeigt dieser Kanal auch so ein bisschen einen Generationenwechsel so im Umgang mit Literatur?
Vielleicht, also es gibt natürlich auch noch andere Vorbilder, die sich über die Literaturbranche lustig gemacht haben oder die halt ein bisschen anders dargestellt haben, aber schon das Medium Instagram deutet darauf hin, dass es eine andere Generation ist und es ist wirklich ein unverkrampfter Zugang und sozusagen ein Austeilen in alle Richtungen, das finde ich immer ganz interessant. Also es geht nicht nur um Verlage, die da durchaus eins auf den Deckel bekommen, sondern es geht auch um diese Schreibschulen, es geht natürlich darum, welche Menschen überhaupt eine Ausbildung in diesem Literaturbetrieb bekommen können, also es ist eine ganz große Bandbreite, die das literarische Quartett abdeckt.
Aktuell gibt es einen Post, da steht unter einem Bild der aktuellen Buchpreisjury, also für den Deutschen Buchpreis, die stehen da so strahlend vor der Kamera und dann steht einfach nur kein Meme darunter. Und da ist wohl gemeint, dass eben diese Buchpreisjury eben nicht divers ist. Alle sind weiß, der Altersdurchschnitt ist ein bisschen höher. Also eher als ja, Kritik an dieser Besetzung der Jury. Das hat gleich 400 Likes bekommen. Was glauben Sie, wer das ist? Also an wen richtet sich sowas?
Sie meinen den Kanal an sich, das literarische Quartett?
Ja, oder jetzt sowas. Was glauben Sie, wer sowas lustig findet?
Ach, also ich glaube, ich habe es auch geliked, müsste nachgucken. Ich finde es auch ganz lustig und ich würde es auch nicht unbedingt als Fundamentalkritik sehen, sondern so ein kleines Piesacken ist das einfach. Also ihr habt euch Diversität auf die Fahnen geschrieben, jetzt guckt euch das Feld an. Ist das wirklich divers? Das ist dieser kleine Hinweis und deswegen auch dieses kein Meme drunter, was ich schon wieder lustig finde. Ja, also es ist einfach ein bisschen bissig. Ich finde es aber nie hart oder dass es irgendwie wirklich die Leute attackiert, sondern es ist ein sehr spielerischer Umgang.
Es gab ja vor ein paar Jahren mal auf der Frankfurter Buchmesse eine Buchmessenzeitung. Die war auch irgendwie sehr ironisch und lustig gemacht. Die war eher wie so eine Gossip-Festival-Zeitschrift oder Zeitung. Kann man vielleicht sagen, dass der Account so ein bisschen diese Tradition aufgegriffen hat? Oder ersetzt hat?
Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich auch Termine zum Teil auf der Frankfurter Buchmesse früh dann abgesagt, um in Ruhe die Zeitung lesen zu können, weil die wirklich ein Schmuckstück war. Dann gab es lange nichts und jetzt kommt das literarische Quartett und füllt diese Lücke. Und mit diesem großen Vorteil, wir haben jeden Tag so eine Gossip-Mitteilung, während sich das ja bei der Zeitung damals auf die Tage der Buchmesse beschränkt hat.
Und sind Sie selbst da jetzt ausgenommen, weil Sie quasi so eine Art Verbündeter oder Liebhaber des Kanals sind oder kriegen Sie bei Wohlan und Quiste auch mal eins auf den Deckel?
Bisher noch nicht. Bisher sind wir der Lieblingsverlag und freuen uns natürlich darüber und kriegen ja auch ganz nette Memes gewidmet. Das kann gerne so bleiben, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn da irgendwas auftaucht, was uns so ein bisschen Kritik einbringt oder was uns ein bisschen auf die Schippe nimmt.
Und haben Sie irgendeinen Lieblingspost?
Na, alle Posts, die sich mit Konstantin Schreiber beschäftigen, die finde ich sehr lustig. Lars Eidinger Posts, Memes finde ich auch wahnsinnig lustig. Aber jetzt auch ganz aktuell, um auch noch darauf hinzuweisen, was das literarische Quartett auch in dieser Branche bewirkt. Da sieht man so ein Bild von einem ganz schmalen Zimmerchen mit einem ganz schmalen Bett und einem Schreibtisch, grauer Fußboden. Also ein super enges Zimmer und dann ist drunter familienfreundliche Residenz. Also spielt einfach auf das Stipendiaten an und das, wo sie manchmal untergebracht werden und dass das viel zu wenig ist. Und das fand ich sehr treffend.
Vielen Dank, Leif Greinus, dass Sie zu uns gekommen sind und mit uns über das Gossip Girl quasi der deutschsprachigen Literaturlandschaft gesprochen haben. Und den Account, den finden Sie auf Instagram unter literarisches Quartett.